Guten Morgen, ich möchte alle ganz herzlich begrüßen zu dieser Botschaft mit dem Titel Siehe, er kommt mit den Wolken. Und dazu lese ich das Wort, das dem zugrunde liegt, nämlich Offenbarung 1, Vers 7. Siehe, er kommt mit den Wolken, und jedes Auge wird ihn sehen, auch die ihn durchstochen haben. Und wehklagen werden seinetwegen alle Stämme des Landes. Ja, Amen. Ein paar Bemerkungen zu diesem einen Vers. Es geht hier um das sichtbare Kommen des Herrn Jesus in der Zukunft, in Macht und Herrlichkeit als König und Richter der Welt. Johannes gibt uns einen Befehl. Siehe, das ist ein Befehl. Er befiehlt damit, dass wir die Augen unserer Herzen, Paulus benutzt diesen Ausdruck in Epheser 1 am Schluss, die Augen unserer Herzen auf das Kommen des Herrn Jesus in Macht und Herrlichkeit richten. Siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen. Auch die ihn durchstochen haben. Wer ist damit gemeint? Das jüdische Volk. Das ist eine Anspielung, ein Rückbezug auf Sacharja 12, Vers 10, wo es heißt im Zusammenhang mit der Wiederkunft Christi, und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Und die weiteren Verse erläutern, es wird dann landesweit in Israel, ausgehend von Jerusalem, eine nationale Wehklage geben über die Tatsache, dass der Messias, der da zum zweiten Mal kommt, ein erstes Mal da war und durchbohrt wurde. Am Kreuz. Einmal hat ein Taxichauffeur mir die Frage gestellt, in Jerusalem, angesichts des Ölberges, glauben Sie, dass der Messias kommt? Und ich habe gesagt, ja, ich glaube, dass er schon einmal gekommen ist und dass er wiederkommen wird. Und habe dann zitiert aus Sajahu, Stemesre, Sacharja 12, Vehibitu Elai, Edasher, Dakaru. Sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Ich habe erklärt, das erste Mal, als er kam, hat man ihn hier in Jerusalem durchbohrt. Und wenn er dann kommt, dann werden sie auf ihn blicken. Weiter steht aber in Offenbarung 1, Vers 7, nicht nur die, die ihn durchstochen haben und wehklagen werden seinetwegen alle Stämme des Landes, sind hier mit den Stämmen die 12 Stämme Israels gemeint? Nein, hier ist effektiv gemeint alle Völker und Stämme der Welt. Warum kann ich das so sicher sagen? Weil die Ausdrucksweise im Griechischen hier, die kennen wir schon aus der Septuaginta, der ältesten Bibelübersetzung von Juden gemacht, im 3. Jahrhundert vor Christus in Alexandria. Und die haben in 1. Mose 12, wo Gott dem Abraham den Segen gibt, und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Genau der Ausdruck, alle Geschlechter der Erde, das ist eigentlich der Ausdruck hier. Alle Stämme des Landes, oder besser, alle Geschlechter der Erde. Ja, Amen. Die ganze Welt wird den Herrn Jesus kommen sehen. Nicht auf einmal. Er wird in verschiedenen Phasen, an verschiedenen Orten erscheinen. Hans-Jürg hat am Anfang aus Habakuk 3 gelesen, Gott kommt von Teman her. Teman? Das ist Südjordanien. Südlich des Toten Meeres. Ja, der Heilige vom Gebirge Paran. Wo ist Paran? Fahren Sie mal vom Toten Meer auf der Straße entlang der jordanischen Grenze nach Elat und dann kommt plötzlich das Schild Paran. Sie sind mitten in der Negev-Wüste, ganz nahe an den roten Bergen von Edom und dann steht Paran. Er kommt von Teman her, vom Gebirge Paran. Und so wird er an verschiedenen Orten erscheinen. In Jesaja 19 heißt es, der Herr kommt auf einer Wolke nach Ägypten. Die Wiederkunft Christi in Ägypten, nicht nur in Jordanien. Und Sacharja 14, seine Füße werden an jedem Tag auf dem Ölberg stehen. Das ist der Berg gerade gegenüber von der Altstadt von Jerusalem in Israel. Und in Offenbarung 16 sehen wir, dass der Herr kommen wird in Harmagedon. Das ist nicht bei Jerusalem. Das ist diese große Ebene im Hinterland von Haifa, im Norden Israels. Also der Herr wird an verschiedenen Orten in Erscheinung treten und schließlich werden ihn eben alle Geschlechter der Erde sehen. Ja, Amen. Aber ich möchte betonen, Johannes sagt hier, siehe, er kommt. Wen spricht er jetzt da an? Nun, in Offenbarung 1, Vers 4 steht, an wen die Offenbarung gerichtet ist. Johannes, den 7 Gemeinden, die in Asia sind. Gnade euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Er schreibt an 7 Gemeinden in der Provinz Asia, in der heutigen Westtürkei. Es richtet sich direkt an die Gemeinde. Und da sagt er, siehe, er kommt. Das heißt, das Kommen des Herrn Jesus in Macht und Herrlichkeit ist eine ganz grundlegende Erwartung der Gemeinde. Da könnte einer sagen, aber die Erwartung der Gemeinde ist doch die Entrückung. Wir warten so wie die Thessalonicher, 1. Thessalonicher 1, auf das Kommen des Herrn zur Entrückung jeden Tag. 1. Thessalonicher 1, Vers 9. Denn sie selbst berichten von uns, welchen Eingang wir bei euch, Thessalonicher, bei euch hatten und wie ihr euch von den Götzenbildern zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet von dem kommenden Zorn. Da sehen wir, die Thessalonicher hatten täglich den Herrn vom Himmel her erwartet und nicht, um als Richter und König der Welt zu kommen, sondern um die Gemeinde zu retten vor dem kommenden Zorn. Vor, griechisch apo. Es gibt ganz viele solche Partikel, Präpositionen im Griechischen. Und es ist ganz wichtig, diese Nuancen herauszuarbeiten und zu lernen. Man kann das so erklären. Da ist ein Kreis und vom Kreis aus ein Pfeil. Das ist apo. Also im Kreis, das ist der Zorn Gottes, der über diese Welt kommen wird. Beschrieben in den 7 Siegeln in der Offenbarung. Und das heißt, in den 7 Siegelgerichten, 7 Posaunengerichten, 7 Schalengerichten. Das ist der Zorn. Aber apo, das ist gerade vom Kreis weg. Ja? Also, so dass man nicht in den Kreis hineinkommt. Und so heißt es hier, Jesus, der uns errettet vor dem kommenden Zorn. So dass die Gemeinde in diese Ereignisse nicht hineinkommen wird. Die große Drangsal nicht erleben wird. Die Stunde der Versuchung des Antichristen nicht erleben wird. Denn das beginnt gleich mit dem ersten Siegel. Also, das ist doch eine wunderbare, lebendige Hoffnung. Ja, natürlich. Aber der Apostel Paulus belehrte die Thessalonicher nicht nur über die Entrückung, sondern auch über das Kommen des Herrn Jesus in Herrlichkeit. Zum Beispiel 1. Thessalonicher 3, Vers 13, um eure Herzen zu befestigen, dass ihr untadelig seid in Heiligkeit vor unserem Gott und Vater bei der Ankunft unseres Herrn Jesus mit allen seinen Heiligen. Wir müssen also unterscheiden das Kommen des Herrn für die Heiligen, für die Gläubigen und das Kommen des Herrn mit allen Heiligen. Die Entrückung wird geschehen, damit die Gläubigen der Gemeinde hinaufgehen können in die himmlische Herrlichkeit, um danach aus dem Himmel mit dem Herrn Jesus zu erscheinen, mit ihm zusammen. Und beides ist eine wunderbare Erwartung der Gemeinde. Darum gilt, siehe, er kommt mit den Wolken. Und wir lesen dazu noch etwas aus Titus 2. Da sagt der Apostel Paulus in Vers 13, indem wir erwarten die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes, Jesus Christus. Hier wird über unsere Erwartung gesprochen. Was erwarten wir? Die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit. Könnte jetzt jemand denken, ja, aber das ist eben die Entrückung. Die glückselige Hoffnung, die wir erwarten. Nein, hier ist es nicht die Entrückung. Warum? Wenn wir da unterscheiden müssten, die glückselige Hoffnung und dann das zweite Kommen in Herrlichkeit und die Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus, dann würde es heißen, auch im Griechischen, indem wir erwarten die glückselige Hoffnung und die Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes. Aber so steht das nicht im Griechischen. Die Elberfelder hat das sehr genau übersetzt und auch geachtet, wann steht ein bestimmter Artikel und wann nicht. Und es heißt eben, indem wir erwarten die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus. Also diese Erscheinung ist dasselbe wie die glückselige Hoffnung, wenn Jesus Christus in seiner göttlichen Herrlichkeit erscheinen wird. Und so folgen wir. Nicht nur die Entrückung ist eine Erwartung, die uns glücklich macht, sondern auch die Erwartung, dass er einmal kommen wird. Er, der verworfen ist heute in dieser Welt. Jesus Christus ist nicht anerkannt, er ist der Verworfene. Und wir stehen auf der Seite des Verworfenen und teilen seine Schmach. Genauso wie damals die Freunde von David, als er verfolgt wurde und der Verworfene war, mit ihm die Schmach teilten und zum Beispiel zu ihm in die Höhle Adullam gingen. Aber solche Leute wurden später Minister in seinem Reich. Und so freuen wir uns eben auch als Gemeinde, wenn er kommen wird und dann wird die Welt ihn anerkennen müssen. Er wird das letzte Wort sprechen, ganz genau wie das Hiob schon gesagt hat. Und ich weiß, dass mein Erlöser lebt und dass der Letzte wird hier auf der Erde stehen. Das heißt, er wird das letzte Wort über diese Welt sprechen. Und das ist eine glückselige Hoffnung. Und jetzt noch ein Hinweis, wie man die Entrückung und das Kommen in Herrlichkeit unterscheiden kann von Textstelle zu Textstelle. Ich habe schon angemerkt, wenn es heißt, er kommt für die Seinen, ist die Entrückung. Wenn er kommt mit den Seinen, dann ist es das Kommen als König und Richter der Welt. Und hier haben wir den Ausdruck glückselige Hoffnung und Erscheinung. Erscheinung, Epiphania, das ist immer das zweite Kommen des Herrn Jesus auf diese Erde. Bei der Entrückung wird er nur in den Luftraum kommen. Und die Gemeinde wird ihm entgegengerückt werden in die Luft. Aber das zweite Mal auf der Erde als König und Richter. Also Erscheinung, Epiphania, das ist eindeutig. Das ist immer klar. Das ist das sichtbare Erscheinen, wo eben alle ihn sehen werden. Auch die ihn durchstochen haben. Und alle Geschlechter der Erde. Ja, Amen. Und nun eine überraschende Stelle. Ich meine, wir gehen jetzt so wie auf einer Leiter, Sprosse für Sprosse hinauf. Aber es ist wichtig, dass man keine Sprosse verpasst, sonst könnte man plötzlich tief runterfallen. Also, 2. Timotheus 4. Paulus schreibt aus der Todeszelle in Rom. Er weiß, dass jetzt sein Tod vor ihm liegt. 2. Timotheus 4, Vers 7. Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet. Ich habe den Glauben, das heißt das Glaubensgut, bewahrt. Fortan liegt mir bereit die Krone der Gerechtigkeit, die der Herr, der gerechte Richter, mir zur Vergeltung geben wird an jenem Tag. Wir können nur Amen sagen. Dieser Mann blieb treu bis zum Schluss und er wird diese Belohnung bekommen von dem gerechten Richter. Die Krone oder besser der Siegeskranz der Gerechtigkeit. Aber der Satz geht weiter. Nicht allein aber mir, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieben. Oh, seine Epiphania lieben. Das heißt also, die Gläubigen aus der Gemeinde, die das Kommen des Herrn in Macht und Herrlichkeit, siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen, die, die diese Erscheinung lieben, die werden einmal die Krone der Gerechtigkeit bekommen. Wieso? Eigentlich ganz einfach. Er wird ja kommen als Richter der Welt. Er wird all den Hochmut in dieser Welt, wird er richten. Er wird auch alle Verdrehung von Gottes Ordnungen, wird er richten. Er wird jede Art von Ungerechtigkeit und Gesetzlosigkeit, alles, was der Bibel widerspricht, wird er richten. Gut. Wie kann ich die Epiphania lieben, wenn ich in meinem Leben diese und diese Dinge dulde? Dann kann ich mich nicht daran freuen. Das heißt also, der Gedanke an sein Kommen als der vollkommene, absolut gerechte und unbestechliche Richter der Welt, das führt dazu, dass ich jetzt schon in meinem Leben vorzuordne. Und bete, wie David im Psalm 139, die letzten Verse. Und das habe ich mir als junger Mann wirklich zur Überzeugung gemacht. Das ist ganz grundlegend wichtig. Prüfe mich, Gott, und erkenne mein Herz. Und sieh, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist. Und so ordnet man sein Leben vorzu. Man darf nichts stehen lassen. Ständig ordnen nach 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und so bleibt die Gemeinschaft mit dem Herrn lebendig erhalten. So können wir ein gerechtes Leben führen vor Gott. Und dann können wir seine Erscheinung lieben. Aber jetzt könnte jemand sagen, aber könnte man diese Predigt nicht ein anderes Mal halten? Nicht unbedingt jetzt an Pfingsten. Okay. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Der Herr Jesus kündigt Pfingsten an, 10 Tage vor dem Ereignis. Apostelgeschichte 1, Vers 8, er sagt zu den Jüngern, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem, als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Wo hat der Herr das gesagt? Nun, wir müssen einfach weiterlesen. Die nächsten Verse, und dann sehen wir auf dem Ölberg. Vers 12. Und nach diesen Worten ist er aufgefahren in den Himmel. Und die Engel, die da standen, haben den Aposteln gesagt, er wird genauso wiederkommen, wie ihr ihn habt weggehen sehen. Das heißt, die Ankündigung vom Pfingsten auf dem Ölberg, er ging weg. Und dann das zweite Kommen in Herrlichkeit nach Zacharja 14 auf dem Ölberg. Schlagen wir auf, Zacharja 14. Da sind wir auf dem Höhepunkt der Drangsal, der großen Drangsal in Jerusalem. Und dann heißt es dort in Sacharja 14, Vers 3, und der Herr wird ausziehen und gegen jene Nationen kämpfen. Wie an dem Tag, da er kämpft, an dem Tag der Schlacht. Und seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem im Osten liegt. Und der Ölberg wird sich in der Mitte spalten, nach Osten und nach Westen hin, zu einem sehr großen Tal. Und die Hälfte des Berges wird nach Norden und seine andere Hälfte nach Süden weichen. Und ihr wird zu dem Überrest, jüdischen Überrest in Jerusalem, der das erleben wird, gesprochen. Und ihr werdet in das Tal meiner Berge fliehen. Und das Tal der Berge wird bis Azel reichen. Und ihr werdet fliehen, wie ihr vor dem Erdbeben geflohen seid in den Tagen Ussias, des Königs von Juda. Und kommen wird der Herr, mein Gott, und alle Heiligen mit dir. Da haben wir das Kommen auf dem Ölberg. Und wir sehen also den Zusammenhang zwischen Pfingsten, der Heiland der Welt ging vom Ölberg weg und gab das Mandat der Weltmission. Ein Vier-Punkte-Programm, Jerusalem, Judäa, Samaria und bis an das Ende der Erde. Das heißt, bis zu den Teilen des Festlandes, die am weitesten entfernt sind von Israel, von Jerusalem, das nach Ezekiel 5,5 das Zentrum der Völker bildet. Denn es ist ja an der Landbrücke von Europa, Asien und Afrika. Strategisch der ideale Punkt, um alle Völker zu erreichen. Und der Endpunkt ist das Kommen auf dem Ölberg in Macht und Herrlichkeit. Nun, 10 Tage später geschah Pfingsten, der Heilige Geist kam auf diese ersten Zeugen und sie haben begonnen, das Evangelium zu verkündigen. Und da von Anfang an, von Pfingsten an, waren sie, wie uns Apostelgeschichte 5 sagt, tagtäglich versammelt in der Säulenhalle Salomos. Das ist die Halle im Tempel gewesen, die entlang der Ostmauer gebaut war. Also die Ostmauer, das ist die Ostmauer des Tempelplatzes mit dem goldenen Tor, das zugemauert ist. Entlang dieser Mauer, die die Linie nie verändert hat, seit König Salomo, also den ersten Tempel gebaut hat. Entlang dieser Linie war die Säulenhalle Salomos. Und dort kamen die ersten Christen tagtäglich zusammen. Und das war also die Halle angesichts des Ölberges. Das gehört mit zur Erwartung der Gemeinde, nicht nur die Entrückung, um uns zu bewahren vor dem Zorn Gottes, sondern dann eben das Kommen mit ihm. Siehe, er kommt mit den Wolken. Und wie können wir das pflegen? Diesen Befehl ausleben. Siehe, er kommt mit den Wolken. Nun, es gibt im Alten und im Neuen Testament ganz viele Abschnitte, die dieses Kommen im Detail beschreiben. Und das sollte man nicht einfach so überlesen, sondern wirklich bei jedem Ausdruck überlegen, was das bedeutet, was das beinhaltet. Und so können wir das wirklich erfüllen, dieses Gebot. Siehe, er kommt mit den Wolken. Probieren wir es mal. Matthäus 24. Der Herr saß an diesem Dienstag vor Karfreitag auf dem Ölberg und erklärt die Wehezeichen der Endzeit. Und schließlich in Matthäus 24, in Vers 29, sagt er: Sogleich aber, nach der Drangsal jener Tage, wird die Sonne sich verfinstern und der Mond seinen Schein nicht geben. Und die Sterne werden vom Himmel fallen. Das ist eine Ausdrucksweise für Meteore. Sterne, die vom Himmel fallen, das sind Meteore. die furchtbare Zerstörung anrichten können. Wie Atombomben. Und die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel erscheinen. Am Himmel wird ein spezielles Zeichen erscheinen. Und dann kommt er. Die Jünger haben nämlich gefragt, am Anfang des Kapitels, was ist das Zeichen deiner Wiederkunft? Ein Zeichen am Himmel. Und dann werden alle Stämme des Landes wehklagen. Und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen, auf den Wolken des Himmels, mit Macht und großer Herrlichkeit. Und er wird seine Engel aussenden mit einer großen Posaune. Und sie werden seine Auserwählten versammeln von den vier Winden her, von dem einen Ende der Himmel bis zu ihrem anderen Ende. Er wird kommen in Macht und Herrlichkeit, nach diesem Zeichen am Himmel, mit Macht und großer Herrlichkeit. Und dann werden Engel ausgesandt werden mit einer großen Posaune. Da sagen manche, seht ihr, das ist die Entrückung. Ja, bei der Entrückung geht es ja Posaunen. Das steht ja in 1. Korinther 15, 51 und folgende. Wir werden verwandelt werden in einem Nu, in einem Augenblick, bei der letzten Posaune, denn Posaunen wird es. Ja, aber es gibt in der Bibel ganz verschiedene Posaunen. Und das hat auch nichts zu tun mit den sieben Posaunen in der Offenbarung. Es gibt ja Leute, die sagen, seht ihr, das ist die siebte Posaune und dann geschieht die Entrückung. Nein, die sieben Posaunen sind ja in der Offenbarung noch während der Drangsal. Und hier sind wir jetzt am Ende dieser Tage der Drangsal und der Herr kommt in Macht und Herrlichkeit und nochmals eine Posaune. Und diese große Posaune wird beschrieben in Jesaja 27, Vers 12. Und es wird geschehen an jenem Tag. Ein typischer Ausdruck, der kommt so oft vor in der Bibel. Und das ist immer die Epoche der Endzeit. Jener Tag ist nicht ein Ausdruck für 24 Stunden, sondern für eine Epoche. Und zwar kann man das vergleichen mit Deutsch. Wenn wir sagen heutzutage, dann meinen wir nicht diesen Kalendertag, ja? Sondern unsere Epoche heutzutage. Aber an jenem Tag ist denn die Epoche der Endzeit. Und es wird geschehen, an jenem Tag, da wird der Herr Getreide ausschlagen von der Strömung des Euphrat im Irak, Türkei, bis zum Bach Ägyptens, das ist El-Arisch, das Wadi El-Arisch, das heute in der Nähe liegt von der Grenze zwischen Ägypten und Israel. Und dann heißt es weiter, und ihr werdet zusammengelesen werden, einer nach dem anderen, ihr Gemeinde, nein, ihr Kinder Israel. Und es wird geschehen an jenem Tag, da wird in eine große Posaune gestoßen werden und die Verlorenen im Land Assyrien, Nordirak, und die Vertriebenen im Land Ägypten werden kommen und den Herrn anbeten auf dem heiligen Berg in Jerusalem. Die kommen, werden versammelt werden aus dem Ausland durch die Engel mit der großen Posaune. Das ist der Überrest von Juden, die sich bekehren werden nach der Entrückung der Gemeinde und in der Drangsal. Nach der Entrückung der Gemeinde, aber die sind noch in der Diaspora, im Ausland. Und die werden dann gesammelt werden zum Tempelberg nach Jerusalem. Sieht man, man darf nicht einfach alles zusammenmischen. Und es ist einfach wichtig, dass man die Bibel liest, da und da und die Verbindungen und die ganze Bibel und hin und her. Das ist ja genau das, was in Daniel 12 steht. Nur das als kleiner Exkurs zum Bibellesen. Daniel 12, Vers 4. Und du, Daniel, verschließe die Worte und versiegle das Buch bis zur Zeit des Endes. Viele werden es durchforschen und die Erkenntnis wird sich mehren. Das prophetische Wort durchforschen Aber das Wort hier für der Durchforschen ist ein wunderbares Wort. Ich liebe es so. Auf Hebräisch lautet es Yeshotetu. Yeshotetu, das heißt eigentlich hin und her gehen. Ist keine Prophetie über Weltreisen. Kann man gerade vergessen. Aber es heißt ja hier, das Buch wird verschlossen sein bis zur Zeit des Endes, dieses prophetische Buch. Viele werden es durchforschen, hin und her gehen. Man muss Daniel lesen und dann wieder Offenbarung, dann muss man zurück zu Jesaja. Und ja, manche haben Mühe, dann sollen sie doch ein Griffregister kaufen. Und noch besser einmal auswendig lernen, die Bücher. Das geht 10 Minuten oder Viertelstunde. Und dann nächsten Tag nochmal repetieren. Und dann kann man eben das machen, Yeshotetu. Und das, durch das Hin- und Hergehen werden die Zusammenhänge immer klarer. Und dann lässt man sich auch nicht blöffen, wenn Leute alles durcheinander bringen und nur Verwirrung verbreiten. Aber eben, es ging mir darum, in Matthäus 24 zu zeigen, diese wunderbare Beschreibung, wenn der Herr kommt in Macht und großer Herrlichkeit und diese Engel ausgehen mit einer großen Posaune. Und jetzt eine etwas ausführlichere Beschreibung in Habakuk 3. Das hatten wir ja schon gelesen. Müssen wir es nochmals lesen? Die alten Römer haben gesagt, Repetitio mater studiorum est. Die Wiederholung ist die Mutter des Lernens. Also, wiederholen wir das. Jetzt weiß man ja schon ungefähr, wo das ist mit Habakuk. Und in Kapitel 3, Vers 1, haben wir einen Psalm von Habakuk. Gebet Habakuks des Propheten nach Shigionot. Am Schluss sagt er dann noch in Vers 19, ganz am Schluss, dem Vorsänger mit meinem Saitenspiel. Wie in dem Psalm, dem Vorsänger. Ja. Lamnazeach, der Menazeach, das war der Dirigent. Und auch heute noch in Israel sagt man Menazeach für den Dirigenten eines Orchesters. Das ist also für den Dirigenten des Orchesters im Tempel. Und der musste, übrigens mit einem Handzeichensystem, das es gab, konnte er, wenn die Noten nicht bekannt waren, das so ihnen beibringen und hat das Orchester, das levitische Orchester und den Chor so geleitet. Und Habakuk hat das geschrieben für den Tempelchor und das Orchester. Gebet Habakuks des Propheten nach Shigionot. Was heißt Shigionot? Bewegte Rhythmen. Also es sollte nicht heißen Rockmusik-like, aber bewegt, unruhig, weil das, was jetzt kommt, die Wiederkunft des Herrn in Macht und Herrlichkeit, das war ein Ereignis, das so gewaltig ist und auch gefühlsmäßig aufwühlt. Und so war diese Musik jetzt da im Speziellen, andere Musik war ganz ruhig, schreibt er vor, nach Shigionot. Also eine unruhige Melodie. Herr, ich habe deine Kunde vernommen. Ich fürchte mich. Herr, belebe dein Werk inmitten der Jahre. Inmitten der Jahre mache es kund. Im Zorn gedenke des Erbarmens. Er beschreibt hier die große Drangsal und das Kommen des Herrn auf dem Höhepunkt. Da sind wir in dieser Zeit, wo der Zorn Gottes kommen wird. Und Habakuk sagt, im Zorn gedenke des Erbarmens. Und das wird tatsächlich geschehen. In Offenbarung 7 sehen wir nämlich, wie ein Überrest aus Israel versiegelt werden wird und er wird durch die Drangsal hindurchgehen. Und Offenbarung 7, Vers 9, eine unzählbare Schar aus allen Nationen, Völkern, Stämmen und Sprachen, die ihre Gewänder waschen im Blut des Lammes und sie gehen durch die Drangsal hindurch. Das heißt also, all die Menschen, die bis zur Entrückung das Evangelium nicht gehört haben, die werden noch die Gelegenheit haben, in der Zeit des Zorns sich zu bekehren. Und eine unzählbare Schar wird sich bekehren. Das ist so wunderbar, weil wir sehen, bis heute sind alle Nationen erreicht. Und der Herr sagt ja, Es werden alle Nationen mit dem Evangelium erreicht werden und dann wird er in Macht und Herrlichkeit kommen. Und das ist heute geschehen. Alle Nationen sind erreicht. Griechisch Ethnos ist die größte soziale Einheit. Das ist nicht alle Völker. Das wäre Laos. Das ist kleiner. Indien ist eine Nation, hat aber viele Völker. Russland, das ist eine große Nation, aber da gibt es ganz verschiedene Völker und auch Stämme. Aber der Jesus sagt, alle Nationen werden erreicht werden und dann wird das Ende kommen. Und das ist die große Drangsal, das Ende. Und Habakuk betet, im Zorn gedenke des Erbarmens. Jawohl, und eine unzählbare Schar wird zum Glauben kommen. Die, die das Evangelium gehört haben durch uns und es abgelehnt haben, die werden mit der Entrückung sich verhärten und der Verführung des Antichristen anheimfallen. Das sagt 2. Thessalonicher 2 ganz klar. Darauf müssen wir immer hinweisen. Aber dann gilt dennoch im Zorn gedenke des Erbarmens. Und jetzt kommt die Beschreibung, die wir schon gelesen haben. Gott kommt von Teman her. Es ist der Messias, aber er wird genannt Gott. Gott kommt vom Teman her. Ja, der Heilige vom Gebirge Paran. Vielleicht steht in Ihrer Bibel und. Okay. Hebräisch ve bedeutet normalerweise und an vielen Stellen bedeutet es aber, wenn es ein Gegensatz ist zu dem vorigen, und an vielen Stellen ist es unterstreichend. Ja, und im Englischen würde man übersetzen even, um klarzumachen, es ist nicht etwas anderes, sondern das Gleiche mit anderen Wörtern. Gott kommt von Teman her. Ja, der Heilige vom Gebirge Paran, das liegt ja dort unten. Sela. Jetzt kommt ein musikalisches Zwischenspiel und die Menschen im Tempel hören nicht mehr Gottes Wort, gesungen durch den Chor, sondern das Orchester kommt hervor und spielt nur noch instrumental. Aber eine solche Musik, bei der man noch denken kann, nicht nur noch denken kann, sondern besser denken kann. Es gibt Musik, mit der kann man weniger gut denken. Ja, weil das sind Faktoren, die bewirken, dass das Denken runtergefahren wird. Und dann gibt es Musik, die fördert sogar das Denken. Und diese Musik. Und dann konnten die Menschen über das nachdenken. Gott kommt von Teman her. Ja, der Heilige vom Gebirge Paran. Und dann wird das in den weiteren Versen detailliert beschrieben. Habakuk 3, Vers 3 in der Mitte. Seine Pracht bedeckt die Himmel. Das muss man sich jetzt konkret vorstellen. Siehe, er kommt mit den Wolken. Seine Pracht bedeckt die Himmel. Und die Erde ist voll seines Ruhmes. Und es entsteht ein Glanz, wie das Licht der Sonne. Strahlen sind zu seinen Seiten. Und dort ist die Hülle seiner Macht. Vor ihm her geht die Epidemie und die Seuche zieht aus seinen Füßen nach. Er stand da und machte die Erde schwanken. Er schaute und machte die Nationen aufbeben und es zerbarsten die Berge der Vorzeit. Es senkten sich die ewigen Hügel. Seine Wege sind die Wege von Alters. Sehen wir, es werden geologische Katastrophen entstehen. Berge, die von Alters her immer genau am gleichen Ort standen, werden zerbersten und zusammenbrechen. Von dem Ölberg haben wir das bereits gelesen. Der Ölberg wird sich in der Mitte spalten. Vor einigen Tagen war ich da oben und habe eine Gruppe gezeigt. Die eine Hälfte geht dann da, nach Norden, dieser Richtung, und die andere da, nach Süden. In Richtung Berg des bösen Rates. Ja? Dort ist der Sitz der UNO. Und ein Tal wird dazwischen entstehen und der Überrest in Jerusalem wird dann hinausfliehen durch das Tal, haben wir alles gelesen, dass dann reichen wird bis nach Azel. Und tatsächlich, dieser Bruch in den Schichten ist schon vorgezeichnet. Also geologisch kann man das auf den geologischen Karten zeigen, wie diese Bruchlinie bereits da ist. Müsste ja nicht sein, aber sie ist schon da. Und das hat mir einer bestätigt, der bei einer großen Ölfirma arbeitet. Und für Öl ist ja Geologie sehr wichtig, ja. Und er konnte mir das bestätigen. Ist also nicht irgendwo aus einer Zeitschrift ohne Fußnote oder auf einem Telegram-Kanal. Ja, und dann lesen wir weiter, Vers 7. Unter Trübsal sah ich die Zelte Kuschans. Es zitterten die Zeltbehänge des Landes Midian. Wo liegt Midian? In Saudi-Arabien. Und dann noch Vers 10. Es sahen dich, es zitterten die Berge. Eine Wasserflut fuhr daher. Die Tiefe ließ ihre Stimme erschallen. Zur Höhe erhob sie ihre Hände. Sonne und Mond traten in ihre Wohnung. Beim Licht deiner Pfeile, die daherschossen, beim Glanz deines blitzenden Speeres. Sehen wir auch an den Himmelskörpern. Werden dramatische Veränderungen stattfinden, wie das auch eben in Matthäus 24 ja auch gesagt wird. Und weiter, im Grimm durchschreitest du die Erde, im Zorn stampfest du die Nationen. Du zogest aus zum Heil deines Volkes, zum Heil deines Gesalbten, du zerschmettertest das Haupt vom Haus des Gottlosen. Entblößest den Grund bis zum Hals. Selah. Jetzt spiele ich nichts mehr. Aber ich will nur sagen, es geht dann nachher weiter, nachdem man das sich so überdenkt hat. Und es braucht eben diese Zeit des Überdenkens. Wenn man liest, und ich empfehle, langsam genau zu lesen und auch möglichst richtig zu betonen. Also die Wörter im Satz betonen, die im Sinn gemäß betont sind. Es gibt manchmal Leute, die betonen jedes Wort. Aber dann versteht man es ja nicht mehr. Dann gibt es ja eben doch keine Betonung mehr. Und richtige Betonung ist wichtig. Es hilft uns, den Text besser zu verstehen. Ich habe das mal schön erlebt. In einem Vortrag kam jemand zu mir und sagte, was lesen Sie für eine Übersetzung? Elberfelder. Die ist so gut verständlich. Wow, da würden aber viele junge Leute sagen, was Elberfelder? Versteht doch kein Mensch. Da muss man eine gute Hoffnung oder Hoffnung für alle, gute Nachricht. Nein, man muss eben auch eben sorgfältig lesen, richtig betonen und dann fragen Leute, ich habe es so gut verstanden, es war Elberfelder. Also darum lohnt es sich darum zu bemühen. Auch wenn man in der Gemeinde vorliest oder in der Frauenstunde oder was auch immer, Jugendgruppen, überall, das Wort gut vorlesen, wie der Apostel Paulus dem Timotheus auch sagt, halte an mit dem Vorlesen. 1. Timotheus 4. Ja, aber das war ja nicht unser Thema, sondern nur so ein Nebenzweig, jetzt gehen wir zu Micha 1. Auch da, gleich am Anfang, eine wunderbare Beschreibung der Wiederkunft Christi. Übrigens etwas, was man in den Propheten wiederholt findet. Dass gerade am Anfang der Blick gerichtet wird auf das Kommen des Herrn, wann er alle Fragen dieser Welt lösen wird. Und dann geht der Prophet zurück in die Zeit, in der er war, und spricht über die Nöte zu der Zeit. Micha 1, Vers 2. Hört ihr Völker alle, höre zu, du Erde und ihre Fülle. Und der Herr, der Ewige, sei zum Zeugen gegen euch. Der Herr aus seinem heiligen Palast. Was ist dieser heilige Palast? Das hebräische Wort Heichal, das bedeutet Tempel oder Palast. Beides, man braucht das gleiche Wort. Und wenn hier gesagt wird, sein heiliger Palast, ist natürlich gemeint der himmlische Tempel. Es gibt im Himmel einen Tempel, Offenbarung 11, Vers 19 sagt, Und der Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet. Und die Lade seines Bundes wurde gesehen. Das ist der himmlische Tempel, aber das ist auch der Palast Gottes. Denn der Thron Gottes mit der Bundeslade und den Cherubim, das wird ja beschrieben, zum Beispiel in Offenbarung 4, wo Gott thront zwischen den Cherubim, das ist eben der Thronsaal Gottes. Und darum ist korrekt zu übersetzen, sein heiliger Palast oder sein heiliger Tempel. Und jetzt steht in Vers 3, denn siehe, schon wieder siehe, der Befehl, denn siehe, der Herr geht aus von seiner Stätte und kommt herab. Der Jesus sitzt heute zu Rechten Gottes. Und wenn der Moment kommen wird, dass er eingreifen soll auf dieser Erde, wird er aufstehen. Und darum, es braucht ja noch Hausaufgaben, schauen Sie mal in den Psalmen, welche Stellen Sie finden, wo es steht, möge Gott aufstehen. Oder Gott sagt, jetzt werde ich aufstehen. Immer wieder, durch das ganze Psalmenbuch hindurch und auch darüber hinaus, im Alten Testament. Gott steht auf. Der Jesus wird als Mensch, wie er da sitzt im Himmel, zu Rechten Gottes, wird aufstehen und wird in diese Welt kommen. Nun, das erinnert natürlich auch an Apostelgeschichte 7. Als Stephanus gesteinigt wurde, da sieht er den Herrn Jesus, den Sohn des Menschen, zu Rechten Gottes stehen. Aber der Jesus ist ja 10 Tage vor Pfingsten aufgefahren und der Vater hat gesagt zu ihm als Mensch, setze dich zu meiner Rechten, bis ich gelegt habe die Feinde zum Schemel deiner Füße. Der Herr hat sich gesetzt. Aber die Steinigung von Stephanus war 1 Jahr nach Pfingsten. Und das war dieses Jahr nach dem Gleichnis von Lukas 13, 6 bis 9, wo dem Feigenbaum Israel noch 1 Jahr eine besondere Chance gegeben wurde, um eine nationale Umkehr zu machen. Aber anstatt umzukehren, national, sodass auch der Sanhedrin Buße getan hätte, haben sie Stephanus illegal gesteinigt. Und er sieht den Himmel geöffnet und er sieht den Sohn des Menschen zur Rechten Gottes stehen. Er war bereits aufgestanden, wie Psalm 68 am Anfang sagt, möge Gott aufstehen. Er stand und wäre zurückgekommen, um das Reich aufzurichten. Aber er wurde verworfen. Auch das Zeugnis des Heiligen Geistes wurde verworfen. Aber in der Zukunft, das ist nicht aufgehoben, sondern aufgeschoben. Denn siehe, der Herr geht aus von seiner Stätte und kommt herab und schreitet einher auf den Höhen der Erde. Also auf den Bergen der Erde. Da sieht man ihn dann eben da und da und da und da und da, wie ich gesagt habe. Man wird ihn nicht auf einmal überall sehen. Die Erde ist rund. Und darum sagt auch die Bibel nicht, dass alle auf einmal sehen, sondern dass er da erscheint und dort erscheint und noch weiter erscheint. Und weiter steht, und die Berge zerschmelzen unter ihm. Und die Täler spalten sich wie das Wachs vor dem Feuer, wie Wasser ausgegossen am Abhang. Das alles wegen der Übertretung Jakobs und wegen der Sünden des Hauses Israel. Auch da wieder geologische Katastrophen. Und das ist ja nichts anderes, als was dann später in Nahum auch wieder bestätigt wird. Ja, wir haben schon gelesen Habakuk, aber jetzt noch Nahum, gerade vor Habakuk. Muss einfach den Finger drin lassen, bei Habakuk. Also, Nahum 1, Vers 2. Es geht hier um den Untergang von Ninive, was sich alles wörtlich erfüllt hat im Jahr 612 vor Christus. Der Untergang dieser Großmacht. Aber bevor Nahum das beschreibt, was dann in seiner Epoche in Erfüllung gehen sollte, schaut er ganz ans Ende auf die Wiederkunft Christi. Ein eifernder und rächender Gott ist der Herr. Ein Rächer ist der Herr und voll von Grimm. Der Herr übt Rache an seinen Widersachern und trägt seinen Feinden nach. Der Herr ist langsam zum Zorn und groß an Kraft. Das ist das, was wir in fast 2000 Jahren Gnadenzeit erlebt haben. Der Herr ist langsam zum Zorn und groß an Kraft. Aber es bleibt, und er hält keineswegs für schuldlos den Schuldigen. Der Herr, im Sturmwind und im Gewitter ist sein Weg, und Gewölk ist der Staub seiner Füße. Er schilt das Meer und legt es trocken. Stellen Sie sich vor, nicht nur die Berge erleben Katastrophen, sondern dass Meere trockengelegt werden. Und wir haben ja von dieser Flut gelesen in Habakuk 3. Aber keine Angst, das ist nicht eine zweite Sintflut. Gott hat versprochen in 1. Mose 9, dass er nie mehr eine weltweite Sintflut bringen wird. Aber Überschwemmungen, und große Überschwemmungen, gab es immer wieder durch die Geschichte, bis heute. Und es wird das auch geben in der Zukunft, aber nicht die ganze Welt. Und darum lesen wir hier, er schilt das Meer und legt es trocken. Und alle Flüsse lässt er versiegen. Bashan, das ist das Gebiet heute im Golan und auch über den heutigen Golan noch nach Syrien rüber. Nicht wahr, wenn man bei Kunetra steht, ist man da eigentlich in Bashan und schaut hinüber und da geht Bashan weiter. Bashan und Karmel verwelken. Dieses herrliche Gebirge Karmel, das so fruchtbar ist. Und da gibt es so wunderbare Wälder. Besonders liebe ich die Eichenwälder. Das gibt es ja bei uns nicht. Eine Eiche nach der anderen. Und zwar die Kermeseiche. Das ist die, auf der die Kermesschildlaus ihre Eier ablegt. Und dann entstehen diese Würmer. Und aus diesen Würmern kriegt man diese Farbe Karmesin. Hell leuchtend. Die Farbe wurde auch in der Stiftshütte und im Tempel verwendet. Also, Bashan und Karmel verwelken, und es verwelkt die Blüte des Libanon. Vor ihm erbeben die Berge und zerfließen die Hügel, und vor seinem Angesicht erhebt sich die Erde. Das heißt, sie bebt, darum erhebt sich die Erde. Erhebt sich die Erde und der Erdkreis und alle, die darauf wohnen. Erdkreis im Hebräischen hat nichts zu tun mit einem Kreis. Das sagen wir halt einfach so auf Deutsch, Erdkreis. Es ist das Wort Devel. Und Devel bedeutet immer das bewohnte Festland. Also die Kontinente. Erhebt sich die Erde und der Erdkreis, das bewohnte Festland. Und alle, die darauf wohnen, wer kann vor seinem Grimm bestehen? Und wer standhalten bei der Glut seines Zorns? Ist das nicht wunderbar zu wissen, wenn man sich bekehrt hat, echt bekehrt hat, seine Schuld, was man wusste, Gott bekannt hat, bereut hat und dann die Vergebung in Anspruch genommen hat. Dann darf man wissen, jetzt gehöre ich zur Gemeinde und ich darf jeden Tag wie die Thessalonicher warten auf Jesus, der uns rettet vor dem kommenden Zorn. Aber diese Welt wird das erleben. Und nochmals, wer kann vor seinem Grimm bestehen und wer standhalten bei der Glut seines Zorns? Sein Grimm ergießt sich wie Feuer und die Felsen werden von ihm zerrissen. Als der Jesus starb auf Golgatha, gab es ein Erdbeben und die Felsen zerrissen. Da hat er das Gericht getragen für alle, die an ihn glauben. Aber die, die das nicht annehmen wollen, werden das Gericht Gottes selber erleben. Und auch da werden die Felsen zerrissen werden. Und die Erde wird schrecklich beben. Eine weitere Stelle. Das sind alles natürlich nur eine Auswahl aus viel mehr. Aber darum soll dieser Morgen auch ein Ansporn sein, diese weiteren Stellen zu suchen, zu lesen und wirklich zu betrachten. Siehe, er kommt mit den Wolken. Jesaja 30, Vers 27. Es beginnt mit einem Befehl, den wir gut kennen. Siehe, Der Name des Herrn kommt von fern her. Sein Zorn brennt und der aufsteigende Rauch ist gewaltig. Seine Lippen sind voll Grimm und seine Zunge ist wie ein verzehrendes Feuer. Und sein Odem wie ein überflutender Bach, der bis an den Hals reicht, um die Nationen zu schwingen mit einer Schwinge der Nichtigkeit und um einen irreführenden Zaum an die Kinnbacken der Völker zu legen. Und dann wird der Überrest aus Israel in der größten Not angesprochen. Gesang werdet ihr haben, wie in der Nacht, da das Fest geweiht wird. Und Freude des Herzens wie diejenigen, die unter Flötenspiel hinziehen, um auf den Berg des Herrn zum Felsen Israels zu kommen. Also um zu sagen, wie dann der Überrest, der in tiefster Depression sein wird, der Überrest aus Israel, reagieren wird, wenn der Herr kommt und seine Füße werden auf dem Ölberg stehen. Gesang werdet ihr haben wie in der Nacht, da das Fest geweiht wird. Was ist das für eine Nacht? Was ist das Fest? Hachag. Das ist immer das Laubhüttenfest. Auch schon in 3. Mose 23, wo die sieben Feste des Herrn von Pessach bis Sukkot, Laubhüttenfest, beschrieben werden, heißt es beim Laubhüttenfest das Fest. Hachag. Weil das siebte Fest eigentlich alle anderen Feste in sich wie zusammenfasst. Und das war das große Fest der Freude. Dreimal sagt die Tora, man müsse sich an diesem Fest freuen. Und einmal sogar unter diesen dreien nur freuen. Und die Rabbiner sagten früher im Talmud, wer die Freude von Sukkot nicht erlebt hat, der hat in seinem Leben noch nie Freude gehabt. Und darum wird hier gesagt, Gesang werdet ihr haben, wie in der Nacht, da das Fest geweiht wird. Einer sagt, aber die Feste waren immer tagsüber. Korrekt. Und dann abends wurde der Tempel geschlossen. Da gehen alle hinaus. Außer bei den sieben Festen an Sukkot. Das war ein Fest 24 Stunden. Und das war das größte Freudenfest, aber 24 Stunden Betrieb. Man konnte in die Sukkah, in die Hütte gehen, um zu schlafen. Es war nicht obligatorisch, aber manche blieben. Und im Frauenvorhof hat man die vier großen Leuchter entzündet, die Licht gaben in der Nacht. Und der Herr Jesus nimmt ja im Zusammenhang mit dem Laubhüttenfest Bezug in Johannes 8, Vers 12. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln. Also, das ist der Hintergrund. Gesang werdet ihr haben, wie in der Nacht, da das Fest geweiht wird. Und das Orchester und der Chor sang nachts am Laubhüttenfest. Und die Freude des Herzens, wie diejenigen, die unter Flötenspiel hinziehen, um auf den Berg des Herrn zum Felsen Israels zu kommen. Das war nämlich so, wenn man zu den Pilgerfesten nach Jerusalem ging, an Passa, an Shavuot, Pfingsten, und an Sukkot, da musste man nach Jerusalem gehen und die Reise machen. Und was machte man unterwegs? Mit Flötenbegleitung sang man die 15 Stufenlieder, die Lieder der Hinaufzüge. Shir Ma'alot heißt Stufenlieder oder Lied der Hinaufzüge. Die sang man unter Flötenbegleitung. Psalm 120 bis 134. Und man freute sich auf das Fest in Jerusalem. Und so wird hier gesagt, wenn der Herr kommen wird, diese Freude werdet ihr haben, wie die, welche unter Flötenspiel hinziehen, um auf den Berg des Herrn zum Felsen Israels zu kommen. Der Berg des Herrn, der Tempelberg in Jerusalem und auf dem höchsten Punkt der Fels. Heute in dem Felsendom, aber dann wird der dritte Tempel dort stehen. Zwar verunreinigt vom Antichristen, aber dann kommt der Herr, um alles zu wenden. Und weiter, und der Herr wird hören lassen die Majestät seiner Stimme und sehen lassen das Herabfahren seines Armes mit Zornesschnauben und einer Flamme verzehrenden Feuers. Wolkenbruch und Regenguss und Hagelsteine. Ich sage ja, die Bibel ist aktueller als die Zeitung von heute. Ja? Die sagen so, was in den nächsten Tagen für ein Wetter sein wird. Aber wir können sagen, was dann für Wetter sein wird. Wolkenbruch und Regenguss und Hagelsteine, denn vor der Stimme des Herrn wird Assur zerschmettert werden, wenn er mit dem Stock schlägt. Wer ist Assur? In Jesaja, in Micha ist Assur das gleiche wie in Daniel, der König des Nordens. Das ist in der erfüllten Prophetie das Gebiet von Syrien, Libanon, über Türkei, Aserbaidschan, Turkmenistan, Usbekistan, Pakistan, Afghanistan, Pakistan, Iran, Irak. Die werden sich zusammentun und von Norden her Israel überrennen. Und dann wird der Herr aber eingreifen und er wird Assur zerschmettern. Den König des Nordens zerschmettern. Daniel 11, 40 bis 45. Dann, denn vor der Stimme des Herrn wird Assur zerschmettert werden, wenn er mit dem Stock schlägt. Und es wird geschehen, jeder Streich der verhängten Rute, die der Herr auf ihn herabfahren lässt, er geht unter Tamburin und Lautenspiel. Und mit geschwungenem Arm wird er gegen ihn kämpfen. Denn längst ist eine Gräuelstätte zugerichtet. Auch für den König ist sie bereitet. Tief, weit hat er sie gemacht. Ihr Holzstoß hat Feuer und Holz in Menge. Wie ein Schwefelstrom setzt der Hauch des Herrn ihn in Brand. Oh, jetzt wird hier eine Gräuelstätte erwähnt. Die brennt. Das ist der Feuersee. Im Alten Testament. Und es wird hier gesagt, längst ist eine Gräuelstätte aufgerichtet. Das ist der Feuersee. Aber der ist bis heute leer. Es gibt niemanden im Feuersee. Aber er existiert schon. Und dann wird der Antichrist, das ist der falsche Prophet, das Tier aus der Erde und das Tier aus dem Meer, der kommende Diktator des Westens, und der Antichrist, der falsche Messias in Israel, die zusammen Freunde sein werden, verbündet sein werden für 7 Jahre. Dann wird der König, das ist in der Offenbarung, in der Prophetie, wiederholt der Antichrist. Auch in Daniel 11, 36. Plötzlich wird gesagt, der König. Wer ist das? Das ist der Antichrist, der sich über alles erhebt, was Gott heißt. Der König wird in den Feuersee geworfen. Und da schlagen wir auf, Offenbarung 19, ab Vers 11 wird die Wiederkunft Christi in Harmagedon beschrieben. Dort werden nämlich die Heere des Westens versammelt sein. Und darum wird der Herr nicht nur in Jerusalem Assur schlagen, sondern auch den Westen schlagen mit seinen Truppen in Harmagedon. Und das ist Offenbarung 19, Vers 11. Und ich sah den Himmel geöffnet. Und siehe, ein weißes Pferd, und der darauf saß, genannt treu und wahrhaftig. Und er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. Seine Augen aber sind eine Feuerflamme, und auf seinem Haupt sind viele Diademe. Und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Und er ist bekleidet mit einem in Blut getauchten Gewand. Und sein Name heißt das Wort Gottes. Und die Kriegsheere, die in den Himmel sind, folgten ihm auf weißen Pferden, angetan mit feiner Leinwand, weiß und rein. Und aus seinem Mund geht hervor ein scharfes, zweischneidiges Schwert, damit er die Nationen damit schlage. Und er wird sie weiden mit eiserner Rute. Und er tritt die Kälte des Weines des Grimmes, des Zornes Gottes des Allmächtigen. Und er trägt auf seinem Gewand und auf seiner Hüfte einen Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Und ich sah einen Engel in der Sonne stehen und so weiter. Und jetzt lese ich Vers 19. Und ich sah das Tier und die Könige der Erde und ihre Heere versammelt. Nach Offenbarung 16 in Harmagedon. Versammelt, um den Krieg zu führen mit dem, der auf dem Pferd saß und mit seinem Heer. Und das Tier wurde ergriffen und der falsche Prophet, das ist der König in Jesaja, der mit ihm war, der die Zeichen vor ihm tat, womit er die verführte, die das Malzeichen des Tieres annahmen und die sein Bild anbeteten. Lebendig wurden die zwei in den Feuersee geworfen. der mit Schwefel brennt. Und die übrigen wurden getötet mit dem Schwert dessen, der auf dem Pferd saß. Dem Schwert, das aus seinem Mund hervorging, und alle Vögel wurden von ihrem Fleisch gesättigt. Erschrecken, nicht wahr? Aber wer auf der Seite des Herrn Jesus steht, muss eben nicht erschrecken, sondern weiß, ach so, die Kriegsheer, die in dem Himmel sind, das sind die Erlösten, die ihn begleiten werden. Und zwar, gute Nachricht für kleine Mädchen, die Pferde lieben. Die fragen doch manchmal, Mami, gibt es im Himmel Pferde? Ja, natürlich, aber sehr intelligente, das sind nämlich Engel. Der Herr Jesus sitzt auf einem weißen Pferd, das ist ein Cherub. Die Cherubim, das sind Thronengel, ganz mächtige Engel. Und in Psalm 18 kann man dort für sich dann diese Beschreibung der Wiederkunft Christi nachlesen, ganz ausführlich. Und da heißt es, dass der Herr kommt und reitet auf einem Cherub. Logik, Pferd, Cherub, Gleichheitszeichen dazwischen. Und die Gläubigen werden auf Cherubim reiten. Und was ist dann mit den feurigen Wagen in Psalm 68? Natürlich, diese Tausenden von Wagen. Das sind die Engel. Denn in Matthäus 16 lernen wir, dass der Herr Jesus kommen wird mit allen Engeln in Herrlichkeit. Und die werden in den Kampfwagen sein, in diesen feurigen Wagen. Und die Gläubigen auf den Cherubim und mit dem Herrn erscheinen. Und jetzt sei es mir erlaubt, ausnahmsweise, weil Pfingsten ist, noch eine Stelle dazu zu lesen, und dann komme ich schon zum Schluss. Und zwar, also das würde mir irgendwie wehtun, wenn wir das nicht noch gelesen hätten. Jesaja 31, Vers 4. Noch eine letzte solche Beschreibung als Beispiel. Denn so hat der Herr zu mir gesprochen. Wie der Löwe, ja, der junge Löwe, gegen den die Menge der Hirten zusammengerufen wird, über seinem Raub knurrt, vor ihrer Stimme nicht erschrickt und vor ihrem Lärm sich nicht ergibt. Also ein Löwe hat ein Lamm gefasst. Jetzt kommen alle Hirten und wollen gegen den Löwen vorgehen. Beeindruckt ihn überhaupt nicht. Der bleibt ganz ruhig. Knurr, knurr. Ich mache jetzt das nicht nach. Kann man selber zu Hause machen. Und sich vor ihrem Lärm nicht ergibt. So wird der Herr der Heerscharen herabsteigen, und um auf dem Berg Zion und auf seinem Hügel Krieg zu führen. Was? Jesus Christus kommt auf dem Berg Zion. Ja, aber gemeint auf dem Ölberg? Natürlich. Er kommt auf dem Ölberg. Seine Füße werden auf Ölberg stehen. Aber dann geht er rüber und kommt auf den Berg Zion. Das Ganze ist dynamisch. Leute sagen immer, Ölberg, fertig. Nein, Teman, Ägypten, Harmagedon und dann noch später die Berge Israels, wenn Rosh, Mesech und Tubal geschlagen wird. Aber eben hier ist er auf dem Berg Zion. Und ich lese dazu, wie schwirrende Vögel, so wird der Herr Jerusalem beschirmen. Beschirmen und erretten, verschonen und befreien. Er wird kommen, der Überrest wird am Boden zerschlagen sein. Daniel stellt die Frage, wie lange werden diese Dinge dauern, bis die Kraft des heiligen Volkes zerschlagen ist. Israel vertraut heute auf diese unglaubliche, übertechnisierte Armee. Aber am Schluss werden sie am Boden sein. Und dann kommt der Herr und befreit sie. Die große Befreiung kommt dann. Er wird sie beschirmen, erretten, verschonen und befreien. Und für verschonen steht auf Hebräisch Passach. Das ist das Wort von Pessach. Pessach heißt schonendes Vorübergehen. In 1. Mose 12. Und sehe ich das Blut, so werde ich schonend an euch vorübergehen. Passach, das ist hier. Und er wird Israel aus aller Not befreien. Und die Gemeinde wird alles miterleben, mitkommen, mit dabei sein. Das ist gewaltig. Lieben wir seine Erscheinung. Und wenn wir es tun, dann müssen wir einfach ganz selbstverständlich in unserem Leben vorzu aufräumen, ordnen. Und dann ist auch die Freude, die bleibt. Und man kommt im Glauben voran und wird nicht blockiert. Das wünsche ich allen. Amen. Herr Jesus, wir danken dir, dass du kommen wirst in Macht und Herrlichkeit und dass wir, so viele wir dein Eigentum sind, dich begleiten werden, auf deiner Seite stehen werden, dich bewundern werden. Herr Jesus, und wir freuen uns auf diesen Tag. Wir freuen uns auf das Kommen, um uns in die Herrlichkeit zu nehmen. Wir freuen uns auf den Tag, wo wir in Herrlichkeit mit dir erscheinen werden. Und Herr Jesus, das gibt uns auch Mut, um jetzt in dieser Zeit, wo vieles schwierig sein kann, auf deiner Seite zu stehen. Dich nicht zu verleugnen, sondern zu dir und seinem Wort zu stehen. Schenke jedem Gnade von uns, so den Weg mutig mit dir voranzugehen und immer wieder neu an dieses herrliche Kommen denken. Siehe, er kommt mit den Wolken. Amen.